Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Offenbarung 1, Vers 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach.
Wir beten. Was für eine Vision. Oder zunächst einmal, was für eine Audition. Dich reden hören, dich sehen, das ist für uns ja unvorstellbar. Und so erscheint es uns auch in dem, was wir gerade gehört haben, gelesen haben. So bist du für uns unbegreiflich und unendlich weit weg. Unfassbar, unbeschreiblich. Und da, wo du Menschen begegnest, da können sie nur wie tot niederfallen. Heilig bist du und gerecht. Und doch kommst du uns nahe. Doch suchst du unsere Nähe und willst uns begegnen, redest mit uns und das mit menschlichen Worten. Und wir ahnen, dass diese menschlichen Worte ja nur unvollkommene Gefäße sein können für das, was da eigentlich beschrieben werden soll. Und zugleich dürfen wir darauf vertrauen, dass sie, wenn wir sie hören, dass sie in uns das bewirken, was du, Gott, willst, dass in uns eben auch diese Begegnung mit dir, dem heiligen, lebendigen Gott, geschieht. Und dass wir für unser ganzes Leben geprägt, geheiligt, heil, verändert werden. Danke jetzt für das Hören, das du uns möglich machst. Und wir bitten dich, Herr, rede du und hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist, wie schon gesagt, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Nun waren Epiphanias und Weihnachten ursprünglich mal ein gemeinsames Fest, ein Feiertag. Noch heute feiert die armenisch-apostolische Kirche beides an einem Tag. Epiphanias, das heißt übersetzt ja nichts anderes wie Erscheinung. Ursprünglich bezeichnete diese Bezeichnung des Epiphanias einmal die Erscheinung des Julius Caesar, als er den Rubikon überschritt und das Volk ihm zujubelte und ihn wie einen Gott verehrte. Und in der Folge wurde das zu einem Fest im römischen Kalender, bei dem dann der jeweilige Kaiser gefeiert und angebetet wurde. Nachdem nun das Christentum Staatsreligion geworden war, wurde aus diesem alten römischen Fest zu Ehren des Kaisers das Fest der Erscheinung des Herrn. Jesus Christus ist der Heiland. So wie sich die römischen Kaiser ja auch bezeichnen ließen, Soter, Heiland, Retter. Er ist eben der Heiland. Er ist Gott gleich, erschienen und doch in Menschengestalt. Epiphanias. Und so wird heute in der Tradition an Epiphanias mehr die göttliche Seite, Erscheinung Jesu betont. An Weihnachten mehr die Menschwerdung. Und so wird eben vor allem am Epiphanias des Besuchs der drei heiligen Könige erinnert. Könige besuchen den König der Welt, das geborene Kind in der Krippe. Ich finde es durchaus passend, dass nun am letzten Sonntag nach Epiphanias die letzte in der Bibel berichtete Epiphanie des Christus als Predigttext vorgegeben ist. Wir haben diese gerade gehört. Die erste Erscheinung ist die Geburt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Wir singen das und wir lesen das im ersten Johannesbrief. Dann die Epiphanie auf dem Berg. Die Tradition sagt, der Berg Tabor war der Ort, wo Jesus mit drei seiner Jüngern, mit Johannes, Jakobus und Petrus, verklärt wurde. Diesen dreien plötzlich ja in seiner göttlichen Gestalt erschien. Und die Beschreibung da klingt ganz ähnlich der, die wir gerade gehört haben. Auch da im glänzenden Licht, im weißen, hellstrahlenden Gewand. Die weiteren Epiphanien sind die des Auferstandenen vor den Jüngern und den Frauen. Und schließlich ist er dann dem Paulus erschienen vor Damaskus als letztem Apostel, einer unzeitigen Geburt, so hat Paulus es ja selbst einmal genannt. Und die letzte Erscheinung, von der uns das Neue Testament berichtet, ist eben diese im letzten Buch der Bibel. Und ich glaube, das ist die eindrücklichste, eine ganz besondere, eine beeindruckende und vielleicht auch manchmal verwirrende, ja geradezu beängstigende, schwer verständliche Erscheinung. Was wir da vorhin gehört haben, was wir hier an der Wand noch lesen können, das hat viele Künstler in den folgenden Jahrhunderten bis heute immer wieder zu Darstellungen inspiriert. Eine recht alte davon sehen wir auf dem Sonntagsbrief, die Darstellung aus der Bamberger Apokalypse aus dem Jahr 1000. Weil es regionalen Bezug hat, habe ich das mal da abgedruckt. Doch alle diese Darstellungen, auch gerade die, die ich da abgedruckt habe, und das merken wir sofort, bleiben im Bildlichen stecken. Was Johannes mit Worten uns vor Augen malt, das, was er erlebt hat, das ist letztlich eben unbeschreiblich. Er begegnet Gott. Genauer, zunächst einmal hört Johannes eine Stimme, die ihn in eine andere Welt versetzt. Wwie eine Posaune, laut, unüberhörbar, erschreckend, durchdringend, verstörend erschallt sie in seinem Rücken, wie aus heiterem Himmel. Tief erschrocken, kann ich mir vorstellen, ist er gewesen, war er doch dort auf dieser unwirtlichen Insel wahrscheinlich recht einsam. Und als er sich umdreht, um zu sehen, wer da spricht, da sieht er zunächst einmal keine Gestalt, sondern 7 Leuchter. Riesige Exemplare solcher Lichtträger sind in der Gegend von Ephesus ausgegraben worden. Sie wurden vermutlich im Kaiserkult im Tempel um das Abbild des Kaisers herumgestellt, um es entsprechend auszuleuchten. Doch Johannes sieht natürlich nicht den Kaiser zwischen diesen riesigen Leuchtern, sondern eine Menschengestalt, aber doch eine irgendwie übermenschliche, beängstigende Gestalt, verstörend, furchteinflößend, erschütternd, so erschütternd, dass er wie tot zu Boden geht, getroffen wie ein Boxer von einem heftigen Schlag. Wer dem lebendigen Gott begegnet, unverhofft, ungeschützt, der kann nur noch zu Boden gehen, erschüttert, seinen Blick abwenden oder senken, auf die Knie gehen. Denken wir an Mose oder an Jesaja. Denken wir an die Frauen, die als erste dem Auferstandenen begegnet sind. Und eben auch vor allem an Paulus vor Damaskus. Auch heute noch trifft Menschen es wie ein Blitz, wenn Gott sich ihnen ungebeten vielleicht, aber vor allen Dingen unerwartet, unverhofft so in den Weg stellt, sie so anspricht, in ihr Leben hineinspricht. Dabei ist Johannes hier ja noch gar nicht klar, wen er da vor sich hat. Was er sieht, das lässt ihn nur erahnen, dass es hier mit einem göttlichen Wesen, mit einem Wesen aus der göttlichen Sphäre zu tun haben muss. Wie Paulus sieht er ein hellstrahlendes Licht, wie die im Zenit stehende Sonne, so gleißend. Und wer da hineinschaut, der weiß, der erblindet. Doch anders als Paulus erblindet Johannes nicht. Er muss nicht erst von seinem hohen Ross heruntergeholt werden. Er muss nicht erst von seinem Widerglauben befreit werden. Er muss nicht erst überzeugt werden, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das glaubt er schon lange. Aus diesem Grunde ist er ja auf Patmos, weil er diesen Glauben hat und diesen Glauben auch fröhlich vertritt. Er ist der Alte, der Jesus noch als Mensch gekannt hatte, mit ihm unterwegs gewesen war, gemeinsam mit seinem Bruder Jakobus, der ihm als Auferstandenen begegnet war. Und aufgrund seiner Autorität in den Gemeinden war er dem Staat gefährlich erschienen. Und um seinen Einfluss einzudämmen oder vielleicht ganz zu beseitigen, haben sie ihn eben auf diese einsame, unwirtliche Insel verfrachtet, verbannt. Doch das Gegenteil geschieht. Johannes musste manches erleiden in seinem Leben, eben auch diese Zeit auf Patmos. Für jemand, der in seinen Gemeinden wirken will, für Jesus Zeugnis ablegen will, ist eine Insel, wo es so gut wie keinen Menschen gibt, wirklich eine Strafe. Doch Gott nutzt solche Zeiten in besonderer Weise. Für den, der da leidet, und oder auch für die Menschen drumherum, für andere. Johannes musste in die Verbannung nach Patmos, damit ihm dort diese Offenbarung zuteil werden konnte. diese Offenbarung, die er sah und aufschrieb und eben an die sieben Gemeinden schickte, sie machten so den Gemeinden in der ganzen Provinz und darüber hinaus in der gesamten Ökumene. Sie macht bis heute den Christen in aller Welt Mut. Sie tröstet. Sie lässt hoffen. Sie lässt verfolgten Christen, Christen in Drangsal und auch in persönlichen Leiterfahrungen an ihrem Glauben festhalten. Selbst dann, wenn ihnen das schadet. Weil die Offenbarung ihnen eben das zeigt. Jesus Christus ist der Herr. Er hält die Fäden in der Hand. Johannes sieht eine Gestalt mit hoher priesterlicher Kleidung. Und er sieht feurige, leuchtende Augen. Augen, die alles durchdringen. Alles sezieren, Röntgenaugen könnte man sagen, die Gedanken, Gefühle, Taten, alles aufdecken. Richterliche Augen, vor denen nichts, wirklich nichts verborgen bleibt. Und er hört eine Stimme, die nicht mehr nur durchdringend ist wie eine Posaune, sondern voll und tosend wie ein Wasserfall. Nichts und niemand kann diese Stimme übertönen und zum Schweigen bringen. Was diese Stimme sagt, das ist Wahrheit. Was sie sagt, das ist Tat, das geschieht, das wird Wirklichkeit. Und in der rechten Hand dieser Gestalt sieben Sterne. Die Christen damals, die das lasen, wussten sofort, was das heißt. Damals zahlte man mit Münzen, auf denen sieben Sterne waren und das Antlitz des Kaisers. Sieben Sterne, Ausdruck der Vollkommenheit, der Vollgestalt. In alten semitischen Sprachen ist das Wort sieben gleichbedeutend mit dem Wort Fülle, Vollständigkeit. Es geht um die ganze Welt. Der Kaiser ist der Weltenherrscher, sollte diese Münze ausdrücken. Und das, was hier der Johannes sieht, das ist Ausdruck eben, nein, nicht der Kaiser ist der Weltenherrscher. Der da vor ihm steht, das ist der Weltenherrscher. Der Menschensohn, den der Prophet Daniel hatte sehen dürfen und von ihm aufgeschrieben hatte, der zum Gericht über die Welt kommt. Und Johannes geht zu Boden, liegt wie tot nieder. Doch dann spricht diese Gestalt. Und die Stimme sagt so altbekannte Worte. Und da erkennt Johannes diese Stimme an den Worten und auch sicher an der Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme, sie hören sie und sie folgen mir. Diese Stimme sagt ihm, fürchte dich nicht. Wie oft schon hatte Johannes das gehört von seinem Herrn und Meister, Jesus Christus. Wer anders als eben dieser geliebte Herr und Meister könnte das sein, der da vor ihm steht, der so mit ihm redet, fürchte dich nicht. Nein, vor ihm braucht er keine Angst zu haben. Ehrfurcht. Ja, ganz sicher. Und ein Erschaudern vor seiner Macht und Herrlichkeit. Ja, natürlich, das auch. Und ein Erkennen der eigenen Unvollkommenheit, der eigenen Begrenzung, der Fehlerhaftigkeit. Ja, auch das. Aber Angst? Nein. Angst brauchte er nicht zu haben, war er doch sein geliebter Herr. In der zurückliegenden Bibelwoche haben wir einen Text gelesen, der manche zarte Seele schwer angefochten hat und wenn man diesen Text liest, auch schwer anfechten kann. Dieser Abschnitt im 5. Buch Mose, der ankündigt, dass die Israeliten Fürchterliches durchleben werden. Er zeigt ein wenig von dem Grauen, das Menschen in dieser Welt erleiden können, dass eben auch Israel, das Volk Israel, bis in das letzte Jahrhundert hinein immer wieder erlebt hat, erleiden musste. Und auch heute immer wieder Menschen erleben, erleiden müssen. In den Kriegswirren in Syrien, wenn Städte belagert sind, Essen und Trinken knapp werden. Oder auf der Flucht über das Mittelmeer in Booten, die eigentlich nicht viel mehr sind als eine Nussschale. Diese Welt, wir Menschen können so grausam sein miteinander, an anderen. In dieser Welt habt ihr Angst. So sagt Jesus einmal seinen Jüngern und sagt es damit auch uns. Nachzulesen im Johannesevangelium. Und dann fährt er fort, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das heißt, all das, was so lebensfeindlich und zerstörend, tödlich ist, ich, Jesus, habe es besiegt, überwunden. Und so macht der Auferstandene, der herrschende Christus, Johannes deutlich, dass er zunächst einmal im ersten Ich-Bin-Wort göttlicher Gestalt, göttliche Autorität ist. Er ist wie Gott der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er ist das Leben. Er hat nicht nur Leben, er ist Leben. Und dann im zweiten Ich-Bin-Wort die menschliche Seite, die er durchlebt, die er durchlitten, die er durchkämpft hat mit dem, was er dort errungen hat oder besser, was ihm Gott aufgrund dessen geschenkt hat, übergeben hat, weil er eben durch den Tod gegangen ist, weil er sich von ihm nicht hat bange machen lassen, weil er sein Leben nicht festgehalten hat, sondern es hingegeben hat, dass darin unser ganzes Elend, unsere ganze Schuld, all das, was diese Welt eben zu dieser vergänglichen Welt macht, mit in seinen Tod hineingerissen wird, beseitigt, gesühnt. Und so hat er nun die Schlüssel der Totenwelt. Tod ist deshalb nicht mehr unabdingbar tot. Gott will das Leben, weil er Leben ist. Christus will unser Leben, das durch den Tod nicht mehr bedroht ist. Leben in seiner Gegenwart, Leben in seiner Herrlichkeit, wo wir ihn so sehen können, wie ihn Johannes sah, und dabei nicht zu Boden gehen müssen, nicht zu Boden gehen werden, sondern aufrecht vor ihm stehen können, weil er uns auch zu vollkommenen neuen Wesen gemacht hat. Und ihn doch, wie Johannes es dann später beschreibt, ihn anbeten, das Lamm, wie geschlachtet. Dass das letzte Siegel öffnen kann. Jesus Christus, der Herr der Welt, der Richter und Retter, ihn anzubeten, das ist dann unser Hauptwerk. Dann in Gottes Königsherrschaft, in Christi ewigem Friedensreich. Doch heute dürfen wir schon damit beginnen. können wir anfangen, in aller Vorläufigkeit und Begrenztheit ihn anzubeten. Wir dürfen ihn anbeten und ihm zujubeln, ihn loben und preisen und ihm Dank bringen, weil er eben auch in tiefster Nacht, in schwersten Nöten da ist. Er hält uns fest. Er trägt uns durch. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in ihm ist. Auch nicht Hölle, Tod und Teufel. Seine Liebe bleibt und siegt. Halleluja. Amen.